Ihr hört »Das Mädchen, das den Mond trank« von Kelly Barnhill aus dem Amerikanischen von Sandra Knuffinke und Jessica Kumina. Gelesen von Simon Jäger. Eine Produktion des Argon Verlags. Kapitel 1, in dem eine Geschichte erzählt wird. Ja, die Hexe im Wald gibt es wirklich. Es hat sie immer gegeben. Ach, würdest du bitte endlich aufhören zu zappeln? Herrje, ich habe noch nie so ein zappliges Kind erlebt. Nein, mein Schatz, gesehen habe ich sie noch nie. Niemand hat es. Wir treffen Vorkehrungen, damit es nicht dazu kommt. Schreckliche Vorkehrungen. Du verstehst ganz genau, wovon ich rede. Ach, das weiß ich nicht, Liebes. Niemand weiß, wofür sie all die Kinder braucht. Warum es immer unsere Jüngsten sein müssen. Natürlich gibt es sie wirklich. Sieh dich doch nur mal im Wald um. Giftiger Qualm und klaffende Krater und kochend heiße Geysire, wohin man sich wendet, das war alles die Hexe. Und wer weiß, was aus uns wird, wenn wir nicht tun, was sie verlangt? Na, na, nun wein doch nicht. Man könnte ja meinen, der Ältestenrat stünde vor der Tür, um dich zu holen. Aus unserer Familie? Ja, Liebes, vor langer, langer Zeit, bevor du auf der Welt warst. Er war so ein hübscher Junge. Aber nun iss brav deinen Teller leer. Wir müssen morgen früh aufstehen. Nichts ist so sicher wie der Tag des Opfers. Und wir sollten alle da sein, um dem Kind zu danken, das uns ein weiteres Jahr Frieden erkauft. Dein Bruder? Wie hätte ich denn um ihn kämpfen sollen? Wenn ich das getan hätte, hätte die Hexe uns samt und sonders getötet. Entweder man opfert einen oder man opfert alle. So läuft es nun mal auf dieser Welt. Daran ist nichts zu ändern. Selbst wenn wir es versuchen würden. So, Schluss jetzt mit den Fragen und ab mit dir, du Naseweiß. Kapitel 2, in dem eine unglückselige Frau den Verstand verliert. Ältestenratsvorsteher Garland ließ sich Zeit an diesem Morgen. Schließlich war nur einmal im Jahr Tag des Opfers, und Garland war stets darauf bedacht, für die feierliche Prozession wie aus dem Ei gepellt auszusehen. Es war wichtig, dem Volk etwas zu bieten. Er tupfte sich sorgfältig Rouge auf die schlaffen Wangen und überprüfte seine Zähne im Spiegel auf etwaige Essensreste. Er liebte seinen Spiegel. Es war der einzige im gesamten Protektorat. Nichts bereitete Garland mehr Vergnügen, als etwas zu besitzen, das niemand sonst hatte. Der Ältestenratsvorsteher nannte einige solcher einzigartigen Dinge sein eigen. Das war einer der Vorzüge seines Amts. Das Protektorat lag eingepfercht zwischen einem Wald auf der einen Seite und einem riesigen Sumpf auf der anderen. Die meisten Bewohner des Protektorats verdankten ihr Auskommen dem Sumpf. Sumpfkennern winke eine rosige Zukunft, predigten die Mütter ihren Kindern. Nun ja, oder zumindest überhaupt eine Zukunft. Im Frühling strotzte der Sumpf vor jungen Zirintrieben, im Sommer vor Zirinblüten und im Herbst vor Zirinknollen. Ganz zu schweigen von einem großzügigen Angebot an Heilpflanzen, die man erntete, trocknete und an die Händler jenseits des Waldes verkaufte, bevor diese sie weiter in die freien Städte transportierten. Der Wald selbst war lebensgefährlich und nur auf der sogenannten Allee zu durchqueren. Die Allee gehörte dem Ältestenrat. Dem Ältestenrat gehörte auch der Sumpf und die Obstgärten und jedes Haus im Protektorat, jeder Marktplatz bis hin zum letzten kleinen Gemüsebeet. So kam es, dass die Familien im Protektorat ihre Schuhe aus Schilf fertigten. So kam es, dass sie in mageren Zeiten ihren Kindern zähen Sumpfbrei vorsetzten, in der Hoffnung, dass er sie stark machen würde. So kam es, dass die Ratsherren und ihre Familien, die von Fleisch, Butter und Bier lebten, die einzigen waren, die groß und stark und rotwangig wurden. Es klopfte an der Tür. »Herein«, murmelte Ältestenratsvorsteher Garland. Es war Antoine, sein Neffe. Er war Ältestenratsanwärter, wenn auch nur wegen eines Versprechens, das Garland in einem schwachen Moment der unmöglichen Mutter des Jungen gegeben hatte. Antoine war ein netter Bursche von knapp 13 Jahren. Er arbeitete hart und lernte schnell. Ob Garland wollte oder nicht, der Junge wuchs ihm immer mehr ans Herz. Aber Antoine hatte Fragen. Der Junge war, nun, wie sollte er es ausdrücken, übereifrig. Wenn das so weiterging, würde er der Sache ein Ende machen müssen. Verwandtschaft hin oder her. Onkel Garland! In seinem unausstehlichen Enthusiasmus fegte Anta ihn seinen Onkel beinahe von den Füßen. »Nicht so stürmisch, Junge«, fuhr der Ältestenratsvorsteher ihn an. »Das hier ist ein ernster Anlass.« Der Junge riss sich zusammen. »Man hat mich geschickt, um dir zu sagen, dass die anderen Ratsherren bereit sind und dass das Volk am Straßenrand versammelt ist. Alle sind gekommen.«
»Alle? Keiner versucht, sich zu drücken?«
»Ich bezweifle, dass das nach letztem Jahr je wieder einer versuchen wird.« Anta ihn erschauderte.
»Zu schade.«
Garland genoss es, den Bürgern des Protektorats hin und wieder eine Lektion zu erteilen. Das schaffte klare Verhältnisse.
»Gut, Neffe, dann sollten wir uns sputen. So ein Baby opfert sich schließlich nicht von selbst.«
Für gewöhnlich wurde der Tag des Opfers mit der gebotenen Würde und Feierlichkeit begangen. Die Kinder wurden widerstandslos ausgehändigt. Die gramgebeutelten Familien trauerten in aller Stille. Normalerweise brach niemand diese Regeln. Normalerweise. Ältestenratsvorsteher Garland presste die Lippen zusammen. Er hörte das Brüllen der Mutter schon, ehe die Prozession auch nur die betreffende Straße erreicht hatte. Die Bürger am Wegesrand waren unruhig. Am Haus der Familie angekommen, bot sich dem Ältestenrat ein erstaunliches Bild. Ein Mann mit zerkratztem Gesicht und geschwollener Unterlippe empfing sie an der Tür und vollführte eine kleine Verbeugung.
»Verzeihen Sie, meine Herren«, sagte der Mann, vermutlich der Vater. »Ich weiß nicht, es ist, als hätte sie den Verstand verloren.«
Als die Ratsherren das Haus betraten, sahen sie über sich in den Dachbalken eine Frau hocken, die aus voller Kehle kreischte. Ihr glänzend schwarzes Haar peitschte ihr ums Gesicht wie sich windende Schlangen. Einem in die Enge getriebenen Tier gleich fauchte die Frau sie an. Während sie sich mit einem Arm an der Decke festhielt, drückte sie sich mit dem anderen ein Baby an die Brust.
»Verschwindet! Ihr bekommt sie nicht! Schande über euren Namen soll der Teufel euch holen! Schert euch aus meinem Haus oder ich reiße euch die Augen aus dem Kopf!«
Die Ratsherren starrten mit offenen Mündern zu ihr hoch. Niemand kämpfte um ein totgeweihtes Kind. Das war einfach nicht üblich. Anta ihn fing an zu weinen und gab sich die größte Mühe, es zu verbergen. Garland zwang einen verständnisvollen Ausdruck auf sein Gesicht. An die Mutter gewandt, hob er die Hände, um zu demonstrieren, dass er ihr nichts Böses wolle. Innerlich jedoch fletschte er die Zähne.
»Armes, verwirrtes Mädchen! Wir sind es doch nicht, die dir dein Kind nehmen, sondern die Hexe! Wir tun bloß, was sie von uns verlangt.«
Die Mutter stieß einen drohenden Laut aus wie das Knurren eines Bären. Garland legte dem fassungslosen Ehemann die Hand auf die Schulter.
»Deine Frau hat tatsächlich den Verstand verloren.«
Er bemühte sich, seine Wut unter vorgetäuschter Sorge zu verbergen.
»Eine äußerst seltene Reaktion, aber nichts, was wir noch nicht gesehen hätten. Jetzt ist Fingerspitzengefühl gefragt.«
Das Baby begann zu weinen, und die Mutter kletterte noch höher, bis sie mit den Füßen auf zwei parallel verlaufenden Balken stand, den Rücken an die Dachschräge gepresst. Dann wiegte sie das Baby sanft hin und her.
»Wenn ihr sie mir wegnehmt, werde ich sie finden. Ich werde sie finden und sie zurückholen.«
»Und es mit der Hexe aufnehmen? Ach, du traurige, verlorene Seele!«
Garlands Stimme klang honigsüß. Sein Gesicht jedoch war rot wie ein glühendes Stück Kohle.
»Dein Kummer hat dir den Verstand geraubt, aber wir werden alles tun, um dich davon zu kurieren. Wachen!«
Er schnippte mit den Fingern und ein Trupp bewaffneter Wachen stürmte das Haus. Es waren Schwestern des Sterns. Jede von ihnen trug einen Bogen und einen Köcher mit Pfeilen auf dem Rücken, sowie ein kurzes, scharfes Schwert am Gürtel. Ihre langen, geflochtenen Zöpfe waren ein Symbol für die Jahre, die sie mit Meditation und Kampftraining im Turm verbracht hatten. Ihre Mienen waren so unnachgiebig wie Stein, und selbst die Ratsherren wichen vor ihnen zurück.
»Nehmt dieser Verrückten das Baby ab und dann bringt die Ärmste in den Turm«, befahl Garland.